Mitte August des Jahres 2002 wurde Mitteleuropa von einer unvorstellbaren Flutkatastrophe heimgesucht. Die Elbe und ihre Nebenflüsse traten über die Ufer und überschwemmten weite Teile des Landes. Ganze Städte und Dörfer verschwanden in den Fluten. Die Ernten wurden vernichtet. Der Verkehr kam in sonst sehr geschäftigen und wichtigen Großstädten komplett zum Erliegen. Die Telefon- und Internetverbindungen brachen zusammen. Die Stromversorgung fiel aus. Viele Menschen verloren ihren ganzen Besitz. Krankenhäuser und Altersheime mussten teilweise umgesiedelt werden. In Dresden richtete der Krisenstab ein Behelfskrankenhaus in den Hallen des Flugplatzes ein. Wichtige alte Kulturschätze wie die Semperoper oder der Dresdner Zwinger gingen im Wasser unter. Immer weiter und weiter stieg der Wasserspiegel und niemand konnte die Wassermassen aufhalten. Die Menschen mussten ihre Häuser und Höfe, Werkstätten und Fabriken verlassen und ihr Leben retten. Besondere Gefahr drohte durch chemische Fabriken, deren Giftstoffe ins Trinkwasser oder auf die Felder geraten konnten. Man sprach von einer Jahrhundertflut. Solange verlässliche Aufzeichnungen bestehen, hat es noch keine solche Überschwemmungen gegeben wie in diesem Sommer 2002. Inmitten der Katastrophen und Not konnte man aber auch viel Erfreuliches finden. Es gab selbstlosen Einsatz, Opferbereitschaft und Heldentum. Man lobte die Solidarität und den Zusammenhalt der Menschen in Not. Ein Nachbar half dem anderen. Wer verschont war, beherbergte Evakuierte. Man teilte Betten, Kleidung und Nahrung mit den Betroffenen. Aus allen Landesteilen und sogar aus dem Ausland kamen die Helfer und die Hilfsgüter. Feuerwehr und Zivilschutz leisteten Übermenschliches und gingen oft viel weiter, als man von ihnen erwarten konnte. Es war schon eine traumatische Erfahrung für Österreich, Deutschland, Tschechien und andere mitteleuropäische Länder. Natürlich ist wieder eine große Diskussion darüber ausgebrochen, wie es zu solch einem Unglück kommen konnte. Man hatte doch schon gedacht, dass man ja die Wasserwege regulieren konnte und dass man weitgehend gegen solche Überschwemmungen gewappnet sei. Manch ein guter Bürger wollte und konnte es nicht glauben, dass eines Tages das Wasser eines kleinen Flüsschens in seiner Nähe plötzlich seinen Keller, seine Wohnung oder gar sein ganzes Haus überfluten konnte. Deshalb weigerten sich auch eine Reihe von Leuten, ihre Häuser zu verlassen, als die Polizei die Gegend evakuierte. Diese Personen wollten den Behörden nicht glauben, die einen Anstieg des Pegels voraussagten. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass sie eine solche Sintflut erleben würden. Aber was sie nicht für möglich gehalten hatten, ist eingetroffen. Und manch einer musste seinen Unglauben mit dem Tode bezahlen. Nun ja, die ganze Geschichte erinnert uns wirklich ein wenig an die Zeiten Noahs. Da warnte Gott auch die Menschen vor dem kommenden Gericht in Form einer riesigen Überschwemmung. Noah war der Einzige, der den Warnungen Gottes glaubte und mit seiner Familie die nötigen Vorkehrungen traf. Er baute die Arche, in der seine Angehörigen und Tiere gerettet wurden. Eigentlich war es aber nicht nur die Arche, die ihn rettete, sondern sein Glaube in die Warnungen Gottes. Wo andere spotteten und lachten, wo sie zweifelten oder sich ganz sicher fühlten, da vertraute Noah den Worten Gottes. Über den rettenden Glauben möchte ich heute in dieser Sendung wieder etwas nachdenken. Und die Frage, die wir dabei besonders betrachten wollen, lautet: Woher kommt der Glaube? Oder wie kann ich zum Glauben kommen? Unser Thema heute ist der Glaube. Zu dem, was ich eingangs über die Flutkatastrophe in Mitteleuropa sagte, muss ich hinzufügen, dass es zwei Arten von Glauben gibt. Das eine ist der natürliche Glaube. Er gründet sich auf Tatsachen, auf Zeugnisse, Erfahrungen, Beweise oder Berechnungen. Dieser Glaube ist sehr verbreitet. Er wird gebraucht, wenn es um die Wettervorhersage geht oder um eine Diagnose für eine Krankheit, wenn es um Marktforschung oder Zukunftsprognosen geht. Für solch einen Glauben gibt es zwar keine Beweise und Garantien, doch ist er teilweise wissenschaftlich untermauert. Es ist aber ein natürlicher oder menschlicher Glaube. Er rechnet nicht mit dem Übernatürlichen, nicht mit Gott und seinem wunderbaren Eingreifen. Der natürliche Glaube ist unzureichend, um gewisse moralische und geistliche Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen. Vor allem ist er auch nicht genug, um Gottes Ansprüche an uns zu erfüllen. Für Gott brauchen wir einen übernatürlichen oder geistlichen Glauben, der sich auf seine Aussagen in der Bibel gründet. Dieser geistliche Glaube ist nicht schlechter als der natürliche. Er ist nicht minderwertig oder unwissenschaftlich. Er befindet sich nur auf einer anderen Ebene. Aber zu schämen brauchen wir uns dieses Glaubens und des Evangeliums Gottes auf keinen Fall. Sagt doch auch Paulus in seinem Brief an die Römer: Zu dieser guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Furcht, denn in ihr wirkt Gottes Macht. Sie bringt allen Menschen Rettung, die ihr glauben. Den Juden zuerst, aber ebenso den Menschen aus allen anderen Völkern. Das ist der rettende Glaube in Gottes frohe Botschaft. Es ist der geistliche Glaube in Gottes Verheißungen. Nun aber zurück zu meiner Frage: Woher kommt der übernatürliche Glaube? Wie kann ich ihn bekommen? Der Apostel Paulus hat hierfür eine kurze und leicht verständliche Antwort. Er sagt in Römer Kapitel 10, Vers 17: Der Glaube entsteht also aus der Botschaft, die verkündigt wird. Die Botschaft aber kommt aus dem Wort, das Christus selbst spricht. Für mich klingt es in der Übersetzung nach Martin Luther noch knackiger und einprägsamer. Da heißt es: So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Das ist es. Der Glaube kommt aus der Predigt. Weil das so ist, bin ich auch dafür, dass in den Kirchen und Gemeinden, im Radio und auf den Straßen Gottes Wort gepredigt werden muss. Es ist schön und gut, Geschichten zu erzählen, zu argumentieren, zu diskutieren und gemeinsam nach einer Antwort auf Lebensfragen zu suchen. Aber wenn wir zum geistlichen, rettenden Glauben kommen wollen, dann müssen wir das Wort Gottes hören. Solange aber gute biblische Predigten verachtet werden, solange Prediger des Wortes Gottes als lächerlich hingestellt werden, solange wird es schwierig sein und bleiben, zum wahren Glauben zu finden. Ich möchte alle, die irgendwo Gelegenheit haben zu predigen, ermutigen, das auch mit Überzeugung und Mut zu tun. Und alle, die es können, möchte ich ermutigen, sich gute, biblisch begründete Predigten anzuhören, denn der Glaube kommt durch die Predigt. Sicher ist es wichtig, den Menschen in ihrer Not zu helfen. Als Christen sollen wir allen unsere Nächstenliebe zeigen. Wir sollen den Hungernden Speise geben, den Verfolgten Unterkunft anbieten, den Kranken Pflege, Besuche und Medizin. All diese Dinge ehren Gott, sie entsprechen seinem Willen und Gebot, sind uns eine heilige Verpflichtung und öffnen sicher auch die Herzen der Menschen, die in Dunkelheit und Unglaube dahinleben. Aber der rettende Glaube kommt durch die Predigt, durch die Verkündigung des Evangeliums. Zum Teil ist der Glaube an Gott in Europa verloren gegangen, weil die Kirchen die Verkündigung vernachlässigt haben. Die Prediger und Pfarrer haben den Glauben nicht richtig erklärt und haben oft nicht zur Nachfolge Jesu eingeladen. Oft haben sie selbst zu zaghaft und zweifelnd gepredigt. Schon in der Ausbildung von Pfarrern und Theologen wird oft zu wenig Wert auf biblisches Predigen und das Erklären und Anwenden des Wortes Gottes gelegt. Prediger fürchten sich, die Hörer mit einer Auslegung der Bibel zu langweilen und greifen deshalb andere brisante, vielleicht soziale und politisch aktuelle Themen auf. Aber wenn wir Menschen zum lebendigen Glauben an Gott führen wollen, dann müssen wir Pastoren und Prediger auch ganz klar, mutig und vertrauensvoll Gottes Offenbarungen, Willen und Plan verkündigen. Andererseits möchte ich allen Freunden, die nicht glauben können, empfehlen, sich so oft wie möglich biblische Predigten anzuhören. Alle, die da sagen: Ich würde gern, aber ich kann leider nicht glauben, sollten in die Gottesdienste gehen, Radio- oder Online-Botschaften hören und Bücher mit Predigten bekannter Verkündiger lesen. Der Glaube kommt durch die Predigt. Zweitens, Gott gebraucht aber noch andere Mittel, um uns das Glauben zu erleichtern oder den Glauben in uns hervorzurufen. Eines dieser Mittel ist das Wunder. Der Jünger Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, Kapitel 20, Vers 30, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er ihnen seine Macht und Hoheit zeigte. Sie stehen nicht in diesem Buch. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr daran festhaltet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der versprochene Retter. Wenn ihr euer Vertrauen oder euren Glauben auf ihn setzt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Soweit das Zeugnis von Johannes. Der Beweis dafür, dass Jesus der Sohn Gottes und Retter der Welt ist, sind seine Wunder. Das sagt Jesus selbst, als er einmal von den Nachfolgern Johannes des Täufers gefragt wird. Matthäus berichtet darüber in Kapitel 11. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. »Bist du wirklich der, der kommen soll?« ließ er fragen. »Oder müssen wir auf einen anderen warten?« Jesus antwortete ihnen, »Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird.« Hier sagt Jesus selbst, dass seine Wundertaten ein Beweis seiner göttlichen Vollmacht sind. Jesu Krankenheilungen waren mehr als ein Zeichen von Mitleid mit den Menschen und mehr als ein Versuch, den Leidenden zu helfen und das Übel aus der Welt zu schaffen. Jesu Werke waren sein Ausweis, seine Beglaubigung, dass er von Gott gesandt war und dass er der Messias war. Seine Taten sollten es allen ermöglichen, an ihn zu glauben. Viele Zeitgenossen nahmen den Beweis auch an und glaubten Jesus und folgten ihm nach. Aber viele blieben skeptisch und kritisch. Sie wurden zu Feinden Jesu, die ihn verfolgten und töteten. Drittens, ein weiteres Mittel, um den Glauben zu ermöglichen, ist die Buße. Aus Gottes Wort habe ich einmal selber verstanden, dass Unglaube Sünde ist. Ja, er ist der Ursprung und das Wesen der Sünde überhaupt. In Johannes 16, Vers 9 sagt Jesus zu seinen Jüngern, »Wenn der Heilige Geist kommt, wird er den Menschen dieser Welt beweisen, dass sie schuldig sind.« Ihre Sünde besteht darin, dass sie mir nicht vertrauen oder glauben. Unser Unglaube ist also Sünde. Es ist nicht eine Charakterschwäche, eine angeborene Unfähigkeit, eine durch Umwelt und andere Menschen zerstörte Eigenschaft. Unglaube ist schlichtweg Sünde. Gott will und kann es erwarten, dass wir ihm glauben. Wenn wir das nicht tun, sind wir ungehorsam und machen ihn zum Lügner. Daraus folgen dann alle Übertretungen, Unterlassungen, Unmoral und Verbrechen. Diese Sünde des Unglaubens vor Gott zu bekennen und um Vergebung zu bitten, ist bei vielen der Anfang des rettenden Gottesglaubens. Buße über unser fehlendes Vertrauen in Gott und sein Wort kann der Anfang des Glaubens werden. Der Weg zum wahren Gottesglauben wird frei, wo wir unseren Unglauben zugeben und als Rebellion gegen Gott bekennen. Viertens möchte ich auch noch unser Gebet oder die Bitte erwähnen. Wir haben die Möglichkeit, Gott um das zu bitten, was uns fehlt. So sagt Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 7, »Bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und man wird euch öffnen. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet.« Wer also seinen mangelnden Glauben erkennt, und wem es wirklich ein Anliegen ist, glauben zu können, der kann sich im Gebet an Gott wenden. Ich denke da an den Vater eines besessenen Jungen, der zu Jesus kam. Die Geschichte steht in Markus Kapitel 9, Abvers 14. Da sprach der Vater zu Jesus, »Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns.« Jesus aber sprach zu ihm, »Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.« Und sogleich schrie der Vater des Kindes, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben!« Also das war praktisch ein Gebet um Glauben oder mehr Glauben. Fünftens, Glaube ist auch eine Gabe Gottes. Unter den vielen Geistesgaben im 1. Korintherbrief Kapitel 12, Vers 4 erklärt Paulus, »Derselbe Geist gibt dem einen besonderen Glauben und dem anderen die Kraft zu heilen.« Auch in Epheser 2 spricht Paulus davon, dass der Glaube eine Gabe Gottes an uns ist. Den lebendigen, rettenden Glauben können wir nicht ererben, wir können ihn nicht verdienen oder durch Übungen aneignen. Echter Glaube kommt von Gott. Er ist ein Geschenk, eine Gnadengabe an uns. Und es ist der gleiche Glaube, den die Propheten im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament und die Christen und alle Märtyrer in der gesamten Kirchengeschichte gehabt haben. Der Glaube, der von Gott kommt. Was müssen wir aber tun, um den Glauben zu bekommen? Logischerweise müssen wir ihn annehmen und Gott dafür danken. Weiter können und brauchen wir nichts zu tun. Sechstens noch ein letzter Gedanke zur Frage, wie wir zum Glauben kommen können. Der Glaube kommt zu uns durch einen Willensakt des Menschen. Viele Leute sagen so entschuldigend und entwaffnend, das ist ja alles schön und gut, aber ich kann einfach nicht glauben, selbst wenn ich wollte. Für mich stimmt diese Antwort nicht ganz, denn sehr wahrscheinlich will sich die Person nicht unter den Willen Gottes beugen. Sie will im tiefsten Grunde ihres Herzens gar nicht glauben. In dem Moment, wo ein Mensch aber sagt, jetzt bin ich bereit, jetzt will ich glauben und Gott gehorchen, in dem Moment kann er auch glauben. Anders gesagt, sobald Gott diese Bereitschaft im Menschen sieht, schenkt er ihm den Glauben. Der Glaube ist für uns sehr wichtig. Durch ihn können wir Gott erkennen und die Bibel verstehen. Durch ihn bekommen wir neues, ewiges Leben. Durch den Glauben werden wir unseres Heils gewiss und durch den Glauben können wir den Versuchungen und Verfolgungen widerstehen und das Ziel erreichen. Es gibt nur einen richtigen, seligmachenden Glauben, aber es gibt verschiedene Wege und Mittel, wie wir diesen Glauben bekommen können. Nicht alle machen die gleiche Erfahrung. Der Herr nähert sich den Menschen auf verschiedene Weise, je nach seinen Bedürfnissen und Erkenntnissen. Das habe ich heute zu erklären versucht. Wir beten noch. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du glaubwürdig, souverän und mächtig bist. Wir können dir bedenkenlos unser Vertrauen schenken. Du weißt, wer noch nicht glaubt, und du kannst ihm auch klar machen, wie er zum Glauben kommen kann. Wir möchten dir jeden Hörer anbefehlen, der sich heute von dir mit dem wahren Glauben beschenken lassen möchte. Amen.